ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Heute mal mit Baskenmütze auf dem Kopf, sei gegrüßt.
Und Pallituch, weil das hat man dann dazu getragen, obwohl es nichts damit zu tun hatte.
Eigentlich nicht.
Thema heute, Che Guevara, Ernesto Che Guevara hieß er, glaube ich, ne?
Der so ist das.
Revolutionsführer, den wir uns auf T-Shirts gedruckt haben und irgendwie haben alle, also sagen wir mal, was hast du ignoriert? Niemand hat wirklich gewusst, weil es uns niemand gesagt hat, dass der Typ eigentlich Massenmörder war, oder?
Ja, man kann das wohl etwas, also Massenmörder ist ein stehender Begriff für Nazis und so. Das ist er nicht gewesen, aber er war auf jeden Fall jemand, der auch Befehle gegeben hat, andere Leute umzubringen. Er hat von der Waffe sehr oft Gebrauch gemacht.
Ja.
Er ist tatsächlich nach wie vor eine linke Ikone, obwohl er das, wie ich finde, ehrlich gesagt nicht verdient hat.
Ja.
Er ist hochstilisiert worden am Tag seines Todes durch ein Foto, wo man ihn der Presse vorgeführt hat, als er ist tatsächlich tot. Ja, das haben die bolivianischen Behörden angeordnet auf Anordnung des Präsidenten. Leute, guckt hin, er ist wirklich tot. Dann hat man ihn auf eine Bahre gelegt und so eine Art Christusfoto entwickelt. Und daraus ist dann der Mythos entstanden, der bis zum heutigen Tage gilt und der eben durch dieses zweite Foto mit der Baskenmütze, auf das wir gerade eben angesprochen T-Shirt-Foto, wo du siehst, wie er so Gedanken verloren in die Ferne guckt und eben diesen typischen Blick hat und diese Baskenmütze und die etwas ungeordneten Haare und ein Bart. Also er guckt wie ein Revolutionär. Dabei war er das gar nicht und er wurde auch von Fidel Castro nicht als ein solcher auf die, ich sag mal, kubanische Revolution mitgenommen, sondern als Arzt. Und das ist alles erst sehr viel später sozusagen in seinen Kopf gekommen, ziemlich verdreht. Und er hat tatsächlich die Idee gehabt, in den bolivianischen Wäldern eine Art Weltrevolution anstoßen zu können mit, ich sag mal, einer Handvoll aufgeregter Bauern, die ihm dabei helfen wollten. Also,
der war eigentlich nur Arzt. Also komm mal mit, falls jemand verletzt ist, kannst du dich um die kümmern und dann hat er irgendwann den Verstand verloren.
Er hat, also Fidel Castro und Raúl Castro auch, mit denen er war mit beiden sehr befreundet, das ist keine Frage. Okay. Aber die haben beide ihn nicht als Revolutionär wahrgenommen, weil sie auch beide, also Raúl und Fidel, haben dann hinterher auch einen ganz anderen Kurs eingeschlagen, als Che Guevara ihn eigentlich dann theoretisch jedenfalls wollte. Weil beide natürlich gesagt haben, wir müssen uns irgendwie mit der Welt arrangieren und wir müssen dann so eine Art Schlingerkurs fahren zwischen den beiden Extremen Kapitalismus, Sozialismus, also zwischen USA und UdSSR. Sie waren Teil der Blockfreien. Das sind alles Dinge, die also Che Guevara sicherlich nicht gewollt hätte und auch nicht gewollt hat. Aber wenn du mal auf die Anfänge seines Lebens guckst, dann kann man auch so ein bisschen versuchen zu erklären, sozusagen, wie das alles zustande kommt. Also er wird geboren 1928 in Rosario in Argentinien. Das ist zu der Zeit so ein Land im Wechsel zwischen Diktatur und Bürgerkrieg. Man hat unentwegt zu tun mit aggressiven Nachbarn. Damals war Paraguay auf Expansion angelegt und hat es also sehr darauf abgesehen, die Nachbarn zu malträtieren.
Paraguay?
Paraguay, genau, das hatte ich auch nicht gedacht, aber es war so.
Das wäre so einer der friedlichsten Orte, die es da so gibt.
Also heute bestimmt. Also ich habe keine Ahnung von Paraguay, aber ich könnte mir vorstellen.
Also die ganzen Querdenker und sonstigen Dullis wandern dahin aus. Also
siehste. Dann muss es ja ganz toll sein.
Toller Ort.
Ganz, ganz toll. Jedenfalls zur Zeit seiner Geburt, und das prägt ihn natürlich auch, ist Argentinien auf der einen Seite eine Demokratie, aber das ist irgendwie nur scheinbar, weil das Land fest im Griff der Großgrundbesitzer ist, die einen erheblichen Einfluss auf die Politik haben. Es herrscht über 40 Jahre lang eine einzige Partei, die Partido Autonomista Nacional, also eine, ich sag mal, nationalkonservative Partei, so würde man das heute sagen. Aber innerhalb dieser Partei gab es eben verschiedene Strömungen, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, und eine davon war etwas liberaler, die setzt sich dann durch und damit beginnt sozusagen eine Art Unruhezeit im Jahrhundertwechsel, also kurz vor Geburt von Che Guevara, wo du einerseits natürlich etwas liberaler bist, wo du mehr Rechte für das Parlament hast, auf der anderen Seite aber auch politisch instabiler wirst. Und das wiederum hat immer, auch in Europa, sehr oft, gibt sehr viele Beispiele, dass dann solche instabilen Situationen den Rückgriff auf einen Militärputsch provozieren. Ja. weil einfach die Militärs dann, ich sag mal, den konservativen, nach Ruhe und Ordnung strebenden Teil der Bevölkerung hinter sich kriegen und dann eben eine entsprechende, ich sag mal, Revolution anzetteln, um dann selbst die Macht zu übernehmen. Mag auch nicht immer die Mehrheit sein, das ist wohl klar, aber es gibt auf jeden Fall dann eben durch die Waffengewalt die Möglichkeit, das sozusagen durchzusetzen. Es bleibt dann weiterhin Demokratie, aber das ist eigentlich nur zum Schein und es hat mit der tatsächlichen Realität nicht viel zu tun. Und in diese Zeit hinein wird Che Guevara geboren und Ernesto wächst also in einer sehr gut situierten Familie in Argentinien auf. Die Eltern sind sehr politisch interessierte Menschen. 1936, da war er 8 Jahre alt, findet in Spanien der Bürgerkrieg statt und es gibt sehr viele Kämpfer der Roten Brigaden, die fliehen müssen, der internationalen Brigaden, die von Moskau aus organisiert worden sind. Und viele von denen fliehen Richtung Argentinien und kommen in diesem Haus in Alta Garcia sozusagen unter. Und dort gibt es natürlich politische Diskussionen und große Debatten und Streit auch über den richtigen Weg für Spanien. Und der junge Ernesto, der spricht Französisch, der spricht natürlich auch Spanisch und kann die Unterhaltung der Erwachsenen verfolgen. Und das prägt ihn sehr. Aber das Gleiche gilt dafür, dass er eben auch extrem stark interessiert ist an Medizin. Und er beginnt, kaum dass er seine Schule beendet hat, ein Medizinstudium. Das beendet er 1953. Also 1953 ist er fertiger Arzt und er wird extrem beeinflusst durch eine Reise, die er dann macht. Und da gibt es tatsächlich, das finde ich ganz interessant, Parallelen auch zu Fidel Castro und Raúl Castro, weil Fidel geht nach Amerika vor der Revolution.
Mhm. Wollte Baseballspieler werden.
Wollte Baseballspieler werden und findet das amerikanische System eigentlich ziemlich geil und sagt, das ist gar nicht so dumm. Wir haben halt aber auf Kuba Leute, die eben auch Großgrundbesitzer sind und die die Situation mehr als schamlos ausnutzen und entsprechend sich die Taschen voll machen und den Rest der Bevölkerung ausplündern. Das prägt also diese Erfahrung, die er durch den Gegensatz hat, Amerika und Kuba, das prägt Fidel Castro und auch seinen Bruder Raúl sehr. Und sowas Ähnliches macht auch Che Guevara. Er geht nämlich auf eine Reise durch den südamerikanischen Kontinent und trifft dabei unter anderem auf die Lepra-Kolonien in Peru. Und dort wird er als Arzt tätig und er sieht hautnah sozusagen, wie das Elend dieser Menschen ihn geradezu anspringt. Die sind medizinisch nicht mal unterversorgt, sondern die sind gar nicht versorgt. Es gibt nichts zu essen, es gibt kein sauberes Wasser, sie haben kein Dach über den Kopf und sie haben kein Geld. Und sie haben niemanden in der Welt und in ihrem Land schon gar nicht, der sich für sie als Lobby einsetzt. Und insofern sind sie ihrem Schicksal ausgesetzt und sterben. Und das prägt also Che Guevara sehr, einerseits als Mensch und später als Sozialist und natürlich auch als Arzt. So, jetzt 1953, jetzt kommt das Dritte, was man bedenken muss. 1953 im März, genauer gesagt am 5. März, stirbt Stalin. Und mit dem Tode Stalins beginnt nicht nur ein Nachfolgekampf im Kreml, den schließlich Khrushchev gewinnt, sondern eben es setzt auch ein Tauwetter mit Khrushchev ein. Also das war so ein Schlagwort, das berühmte Tauwetter, mit der Hoffnung auf Reformen in der sozialistischen Welt. Das kommt dann dazu, dass kurz danach in der DDR der 17. Juni-Aufstand ausbricht. Es kommt 2 Jahre später zu Aufständen in Polen und in Ungarn, wo man also denkt oder hofft, dass diese neue Zeit sozusagen sich dann auch dadurch auszeichnet, dass man den Reformverhinderer jetzt beerdigt hat und nun könnte man sozusagen seinen eigenen Weg, versuchen zu gehen. Und bei Che Guevara kommt das natürlich auch an und er schwört in einem Satz, den ich jetzt gleich vorlese, dass man, also während seiner Reise durch Süd- und Mittelamerika schwört er diesen Satz, dass er, und das zitiere ich jetzt, vor einem Bild des alten, betrauerten Stalin habe ich geschworen, nicht eher zu ruhen, bis diese kapitalistischen Kraken vernichtet sind. In Guatemala werde ich mich schleifen und tun, was ich tun muss, um ein richtiger Revolutionär zu werden. Zitat Ende.
Hat der nicht gewusst, was Stalin angerichtet hat?
Naja, er hat gesagt, jetzt ist Stalin tot. Das meint er damit. Und jetzt wird endlich diese kapitalistische Krake vernichtet, die er in Guatemala und in Peru und anderswo erlebt hat. Und er nimmt den sozusagen zum Sinnbild für sich, dass er jetzt spätestens am Tod dieses Mannes gelernt hat, er müsse jetzt ein richtiger Revolutionär werden. Mhm. Wenn du dir das Leben später anguckst, dann ist Che Guevara, ähnlich wie Stalin, völlig unfähig, Einsichten entlang der Realität zu tun. Mhm. Er bleibt ein sturer, ein starrer und ein, ich will es jetzt mal etwas bös sagen, unbelehrbarer Dogmatiker,
okay,
der nichts als die reine Lehre sozusagen von sich gibt. Und damit ist er auch im Grunde genommen an der Zeit schon vorbei. Also das ist, wenn du nur dogmatisch bist und nicht auf die, ich sag mal, die Realität eingehst, dann
brauchst du eine sehr große Armee, um die Realität im Zaum zu halten.
Genau, das wird nicht funktionieren. Das sieht man ja jetzt auch in anderen aktuellen Beispielen. Aber was natürlich passiert ist, er hat das Elend der Landbevölkerung gesehen, der hatte auch vollkommen recht mit, er hat die Unterdrückten und Kranken gesehen und gleichzeitig den Reichtum. Dass er das abstellen wollte, das kann jeder nachvollziehen. Deswegen hat er auch während der kubanischen Revolution, die er ja mitgemacht hat, als Arzt, kubanische Unternehmen verstaatlicht. Und damit hat er natürlich für die gesamte amerikanische Welt, also im Norden wie im Süden, die Wurzel an das System gelegt, ja, die Axt an die Wurzel des Systems gelegt. Und dadurch ist es zum Staatsfeind Nummer eins geworden, weil alle Leute gesagt haben, wenn der Typ jetzt hierher kommt, dann um Himmels Willi, dann wird er das bei uns auch versuchen. Und dann ist unser System genauso kaputt wie das auf Kuba. Und wenn du dir dann die Geschichte Kubas, ich sag mal, in den 60er und 70er Jahren anschaust, dann muss man eben einfach sagen, ja, dass die Wirtschaftskraft Kubas oder dass der, ich sag mal, das die Überlebenschancen Kubas, die waren auf Null gefahren und sind abhängig gewesen von der UdSSR.
Ja, aber im Wesentlichen durch ein Embargo der USA inklusive sekundärer Sanktionen für alle, die mit denen Handel treiben. Ne?
Ja, aber du
das
musst...
Das ist ja immer noch... eins meiner liebsten kontrafaktischen Gedankenexperimente ist, was wäre aus Kuba geworden, wenn die Amis sich nicht die Hosen vollgeschissen hätten? Ja. Weil die natürlich genau wussten, Moment mal, kann es vielleicht sein, dass unser System gar nicht so toll ist? Weil wenn es so toll wäre, würde so eine Revolution ja gar nicht erst funktionieren. Ne?
Ja, aber diesen Gedanken, den kann man ja in Amerika schon seit der Gründung haben. Also das ist, den gibt's da so nicht. Aber natürlich ist es so, dass die totale Verstaatlichung und diese rigide Gesellschaftspolitik auf Kuba, wer je da war, hat das hautnah erleben können. Ja. Das ist völlig abartig gewesen. Und damit legst du dir selbst sozusagen Fesseln an und schaffst eben nicht das, was eigentlich Che Guevara dann zumindest in seinen theoretischen Schriften wollte. Er wollte einen neuen Menschen, hat er so formuliert.
Ah, können die immer ganz gut, ne?
Ja, genau, der in einem zentralistischen, aber eben auch sozialistischen Staat lebt. Er wollte die Wirtschaft komplett in die Hände des Staates legen mit Planwirtschaft, mit einer Planwirtschaft, die den Lebensunterhalt sozusagen per se der Menschen sicherstellt, was vollkommener Quatsch ist. Das funktioniert nicht, das ist wirklich bewiesen. Privatsphäre.
Doch, ein paar Jahre geht das gut.
Ja, aber nur mit Subventionen von außen, das funktioniert nicht. Also Privatsphäre hat er vollkommen abgelehnt, Produktionsmittel und Grund und Boden sollten auch nicht ins
Privatsphäre?
Hat er abgelehnt.
Krass.
Und zwar deshalb, weil er sagte, der Mensch sollte sich gefälligst freiwillig an Revolutionen beteiligen, an den gesellschaftlichen Aufgaben und am Kampf gegen die Gegner der Revolution. Und das hat er selber auch so gemacht. Also er hat freiwillig selbst Feldarbeit geleistet. Er hat sich auf die Seite sozusagen gestellt, für die seine Revolution stand. Also es gibt das Lied von Wolf Biermann, Che ist so etwas gewesen wie Christus mit der Knarre, ja, der nicht zum Bonzen wurde und am Schreibtisch den Helden gegeben hat. Das war sozusagen die Glorifizierung von Wolf Biermann. Da ist aber auch was dran. Also es ist jetzt nicht so, dass man Che Guevara einfach so abtun kann als Spacken, ja, der irgendwie nicht durchgeblickt hat. Das wäre sicher falsch. Aber die Glorifizierung sozusagen, die ist auch falsch, weil er tatsächlich letztendlich über Leichen gegangen ist. Und das ist natürlich, kann man natürlich über jeden Revolutionär sagen, das kann man mit Ausnahme vielleicht von Nelson Mandela oder solchen Menschen. Aber es gibt wirklich viele Beispiele, wo das eben genauso gelaufen ist. Und er ist trotz alledem, also es ist im Grunde genommen jeder, der ein Che Guevara-T-Shirt oder eine Mütze sich auf den Kopf zieht, der weiß, dass Che Guevara mit der Knarre in der Hand durch die Gegend gerannt ist und auch geschossen hat. Aber trotzdem ist dieser Mythos so stark, dass das Poster in jeder dritten Studentenbude in Kommunen und Wohngemeinschaften hängt, und zwar auf der ganzen Welt. Und das
hängt das immer noch oder hing das zu unseren Zeiten?
Na, also ist schon vielleicht nicht mehr so viel, aber er ist nach wie vor in der linken Szene und jetzt nicht nur bei Linksextremisten oder so, ein Mensch, der wirklich eine hohe Achtung erfährt und der also durchaus da noch getragen wird, sage ich mal.
Können wir das irgendwie rechtfertigen? Also ich meine, ne,
naja,
also die Reichen zu essen ist ja gar keine so schlechte Idee. Gab ja auch gerade so eine Studie von Oxfam, die vorgerechnet haben, dass es sich immerhin lohnen würde, die Reichen teilweise wenigstens anzuknabbern.
ja, und, unbedingt.
Jetzt wollen die das natürlich nicht, sondern werden sich mit Händen und Füßen und allen in ihrer Macht stehenden Mitteln dagegen wehren, dass wir an ihnen knabbern. Also kriegen wir deren aberwitzigen Reichtum nur umverteilt, wenn wir sie zwingen zur Umverteilung. Und das geht um Waffengewalt, Revolution.
Ja,
können wir das so rechtfertigen?
Nein, das können wir nicht rechtfertigen, aber das ist tatsächlich ein Dilemma, in dem sich jeder befindet, der eine Änderung der Verhältnisse wünscht.
Jeder Sozialrevoluzzer,
Ja, auf friedlichem Wege ist das relativ schwierig. Das ist im Übrigen genauso auf friedlichem Wege schwierig, eine klimavernünftige Verhaltensweise durchzusetzen, weil die Menschen einfach das nicht einsehen, weil sie einfach, ja.
Das ist halt genauso ein Systemwechsel, ja.
Eben, und du musst.
Eventuell ist es sogar ein ganzes System, in dem beide Komponenten geändert werden.
Ja, da gibt's mehrere, so alleine das Autofahren und so weiter. Du kannst, also ich sag mal jetzt, wir schweifen so ein bisschen ab, wie immer. Solche Wechselszenarien kann man vermutlich nur dann durchsetzen, ohne dass du die Knarre in die Hand nimmst, wenn es tatsächlich eine derartig äußere Bedrohung gibt, dass die Leute dann einsehen, also wenn ich das jetzt nicht tue, dann bin ich tot. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel der Klimawandel. Irgendwann wird es hier derartige Unwetter geben, dass wir nicht mehr aus der Wäsche gucken können. Mhm. Und vielleicht werden wir dann einsehen, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Und da gibt es jetzt viele andere Beispiele auch. Vielleicht wird ja auch die Globalisierung zurückgefahren, jetzt in Erkenntnis eines Krieges in der Ukraine, eines drohenden Krieges zwischen China und Taiwan.
Erstmal scheint aber die Autokratie auf dem Vormarsch, weil zu viele Leute die Hoffnung haben, dass Autokraten was ändern oder was sie retten können. Ne?
Ja, das mag alles dazukommen, aber auch der Mobsdiktator in Nordkorea, der schmeißt ja wieder mit Bomben um sich. also insofern gibt es viele Konflikte, von denen man vielleicht sagen kann, das ist jetzt so viel auf einmal, dass wir einfach merken, es ist sinnlos und auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass unsere Medikamente in Indien hergestellt werden oder dass unsere Halbleiter aus China kommen und so weiter. Mhm. Also es gibt so Krisensituationen, in denen sich derartige Dinge ändern. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich will jetzt den Che Guevara nicht in den Boden stampfen. Natürlich hat es in Kuba eine Situation gegeben, die nicht mehr gut war und wo sozusagen der Druck auf die Bevölkerung so groß wurde, weil das System so ungerecht war und deswegen eben auch eine Revolution fruchten konnte. Mhm. Man muss dann irgendwann auch sehen, wie kriege ich das jetzt wieder in so eine Bahn, dass die Menschen überleben, dass es ihnen gut geht und dass wir nicht alle Brücken hinter uns abbrechen. Und
dass wir nicht die nächste, wie auch immer geartete Autokratie haben. Also vorher waren es halt die Oligarchen, die geherrscht haben. Danach war es halt die Familie Castro.
Genau.
Das ist der Unterschied.
Also, eben. So. Und also ich meinte jetzt mit alle Brücken hinter uns abbrechen, dass man eben sagt, wir müssen auch weiterhin mit der Welt kommunizieren. Wir müssen selbst bei veränderten Verhältnissen uns halbwegs vernünftig betragen und irgendwie gucken, dass wir Recht und Ordnung wenigstens ansatzweise gelten lassen. Aber das ist bei Che Guevara, und da kommen wir jetzt wieder auf den Typen zurück, um den es ja eigentlich geht, das ist bei ihm so nicht vorhanden gewesen. Er hat einfach zum Beispiel ökonomische Prozesse nicht verstanden. Er hat gesagt, ich mache das, wir verstaatlichen und dann wird das schon. Ja. Und das ist tatsächlich ein dogmatisches, sagen wir mal, Festhalten an einer Idee oder an einem eingeschlagenen Kurs, und der hätte eben Kuba fast in den totalen Ruin getrieben. Aber das wird alles so ein bisschen ausgeblendet, weil man eben ein makelloses Bild einer linken, ich sag mal, Medienikone damit zerstören würde. Und das ist natürlich, das finde ich schon wirklich beachtlich, muss ich schon sagen.
Stimmt allerdings. Dieses Jesusartige Foto, was da veröffentlicht wurde, ich habe dich richtig verstanden, das hat dann wer hat dieses Foto anfertigen lassen?
Nein. Er war am Schluss seines Lebens in den bolivianischen Wäldern mit einer Handvoll Getreuen.
Ja.
Er wurde gejagt von der bolivianischen Polizei, und also diese ganze Gruppe wurde gejagt, und er konnte einfach nicht mehr fliehen und nicht mehr gegen kämpfen, weil er keine Medikamente mehr hatte als Asthmatiker.
Ah.
War er sozusagen kampfunfähig. Er wurde dann festgenommen, er wurde vor Gericht gar nicht gestellt, sondern er wurde einfach in eine Polizeiwache getan. Dann wurde per Ordre de Mufti, also der Präsident, hat dann ein Codewort durchgegeben und hat gesagt, jetzt wird er erschossen. Dann hat ein ziemlich betrunkener bolivianischer Soldat eine Knarre in die Hand genommen und hat 9-mal auf diesen Mann geschossen, bis er dann endlich tot
war. 9-mal.
Okay. So, und dann war er tot. Und dann wurde er, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Gebäude war, ich sag jetzt mal einfach eine Schule oder eine Turnhalle oder irgendwie ein nüchternes öffentliches Gebäude, wurde dort mit entblößtem Oberkörper auf eine Holzpritsche gelegt, und dann wurde er der Presse vorgeführt nach dem Motto, jetzt haben wir ihn wirklich erwischt, der Mann ist tot, guck da, macht ein Foto, veröffentlicht das.
Und
das
dadurch haben die versehentlich diesen Mythos erst mit richtig angeschoben, weil es so, dieses die, Foto, super.
Genau, und die Schwestern, die das, also die sind dann auch hinterher befragt worden alle, die Krankenschwestern und die Nonnen, die das gemacht haben, also die ihn da hingelegt haben und gesäubert haben und so, die haben selbst hinterher gesagt, der sah aus wie Christus. Und das ist tatsächlich dann einer der großen Anschübe gewesen, dass dieser Mann sozusagen etwas auf, wie einst Jesus etwas auf sich genommen hat, nämlich den Versuch, die Welt zu verbessern. Mhm. Und dabei ist er von den bösen, dreckigen Militaristen, Kapitalisten und sonstigen Schweinen ermordet worden.
Von den anderen
Isten. Ja, genau. Wie Jesus am Kreuze endete, aufgehängt von den bösen römischen Besatzern Palästinas und verraten von den bösen Juden und was weiß ich nicht alles.
Ja.
So, also es ist tatsächlich, und wenn du das Bild hier anschaust, kann man nur sagen, ja, das ist ja, so.
Absolut.
Das ist ein ikonisches Bild.
Jetzt wird er in Kuba immer noch als Volksheld verehrt. Wird er das wirklich oder verordnet die kubanische Staatsmacht, dass er zu verehren sei?
Naja, also
ist das so, werden wir dann irgendwann die Denkmäler fallen sehen, wie in Ost-Berlin die
Stadt. Wie bei Saddam Hussein.
Ja, oder Saddam Hussein. Oder?
Ja, na, also das weiß ich natürlich nicht, aber er ist immer noch ein Teil sozusagen des öffentlichen Bildes. Es gibt Statuen, es gibt Wandgemälde von ihm, von Castro an den Häusern auf Kuba, und natürlich wird er in gewisser Weise als Teil der großen kubanischen Revolution verehrt, obwohl Kuba selbst längst nicht mehr revolutionär ist, weil das geht überhaupt nicht. Du kannst in dieser Welt nicht eine einsame kleine Insel irgendwo in der Karibik sein und denken, das klappt schon. Das geht nicht. Und insofern,
wenn du eine neoliberale Revolution machen würdest, glaube ich, hättest du viele Freunde um die
Ecke. Nee, ich meine jetzt eine linke Revolution, wie dort gemacht wurde. Aber ich will mal trotzdem sagen, also ich will auch eine Lanze für ihn brechen. Es gibt ja viele Politiker von links, die gescheitert sind. Dazu gehört, ich sag mal, Rosa Luxemburg oder Wilhelm Liebknecht oder die Liebknecht überhaupt, Karl Liebknecht, und es gibt viele andere, die also ermordet wurden, und wenn du alleine mal überlegst, was Rosa Luxemburg von sich gegeben hat und wie sie versucht hat, für eine bessere Welt zu kämpfen, dann kann man nur sagen, das ist gescheitert, aber das ist trotzdem nicht schlecht gewesen. Und insofern war Che Guevara eben auch einer, der die Ungerechtigkeiten seiner Welt oder seiner Zeit beenden wollte, der zu Recht, wie ich finde, der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung extrem misstraut hat, um das mal zu sagen, der dann eine Ideologie dem entgegengesetzt hat, die sich mittel- und langfristig als gescheitert herausgestellt hat. Und damit, dass sie so grandios gescheitert ist, da sitzen wir jetzt heute natürlich in einer furchtbaren Falle, weil wir nicht mehr ernsthaft über eine linke Alternative zum bestehenden Wirtschaftssystem diskutieren können, ohne sofort den Ostblock um die Ohren geknallt zu kriegen, nach dem Motto, guck dir das doch an, wie scheiße das war. Und da kann man nicht wahnsinnig viel gegen sagen, weil die tatsächlich korrupt, ungerecht und menschenverachtend war und
was man
keine sozialistische Welt.
Was man allerdings sehr, sehr leicht dagegen sagen kann, was nämlich die meisten Systempropagandisten auf der kapitalistischen Seite tun, ist, sie vergleichen unsere soziale Marktwirtschaft, unsere Demokratie mit dem Sozialismus da. Und was da gescheitert ist, es sind ja zwei Sachen eigentlich. Und das finde ich immer ganz wichtig in dieser Diskussion. Im Ostblock gescheitert ist einmal ist ein Einparteienstaat, also im Grunde eine Diktatur. Ja? Also das ist das erste Ding, was nicht funktioniert hat. Das andere Ding, was nicht funktioniert hat, ist eine zentrale Planwirtschaft gewesen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, können wir uns vorstellen, eine noch neu, ne, also man kann das diskutieren, man muss halt nur diese ganzen ich sag mal billo vulgärliberalen Schwätzer erstmal ausheben, indem man sagt, nee, Moment mal, das Gegenteil zu unserem System ist nicht der Kommunismus, sondern es ist die Planwirtschaft. Wir sind eine Marktwirtschaft, das ist die Planwirtschaft. Lass uns mal gucken, wie wir auf diesen beiden Ebenen.
Aber Planwirtschaft mit Demokratie und Parlamentarismus geht nicht, weil du einfach zu viele Gegenargumente hast und viele gesellschaftliche Gruppen organisieren sich in Parteien, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Und damit ist ein Plan nicht durchsetzbar, sondern es wird immer ein Kompromiss.
Richtig.
So, und die
also Planwirtschaft funktioniert prinzipiell
völlig idiotisch.
Jede Planwirtschaft, was eine Planwirtschaft ja auch macht, jede Planwirtschaft, wenn du dir die anguckst, hat bisher immer auch eine Marktwirtschaft geboren, die unbeobachtet auf so einer im Keller stattgefunden hat.
Ja.
So, das ist ja dann auch, ne, also Jeanshandel in der DDR, ja, wenn du in der DDR ein Handwerker warst, hast du halt deine Dienste auf einem Markt anbieten können, den der Staat überhaupt nicht mehr gesehen hat. Und ja, so, das funktioniert vorne und hinten nicht, Planwirtschaft.
Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ich wollte nur sagen, auch das hat nicht funktioniert. Das ist alles Mist gewesen und das funktioniert allenfalls so, wie das die Chinesen mit brutaler Gewalt machen, und da geht's eine ganze Weile lang, und irgendwann werden wir vielleicht sehen, dass es da auch nicht mehr geht. Mhm. Es ist schon so, dass, glaube ich, dass der Grundgedanke Freiheit sein muss, und diese Freiheit ist mit dem, was wir bisher kennen unter einer linken sozialistischen Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, schwer vereinbar, weil du einen Plan haben musst, um zu sortieren, dass bestimmte Grundnahrungsmittel, elektrische Geräte und so weiter in ausreichender Menge vorhanden sind. Und wenn du das nicht dem freien Markt überlässt, der dafür Geld nimmt, so viel wie er kriegen kann, dann musst du damit rechnen, dass du es selbst planen musst. Und damit ist Freiheit eingeschränkt. Und das ist ein massives Problem. Und dann wirst du eben sehr schnell korrupt und ungerecht, beziehungsweise auch menschenverachtend, wie es eben in der sozialistischen Welt bis 1990 gewesen ist.
Na Moment, also, denke ich, vermischst du jetzt aber schon doch schon wieder zwei Dinge. Also du hast und in der Planwirtschaft, man kann jetzt auch noch argumentieren, inwieweit unsere Marktwirtschaft auch eine Planwirtschaft ist. Also Konzerne zum Beispiel sind ja Planwirtschaften in sich.
Aber private, das ist der große Unterschied.
Was du da vermengst, denke ich, ist, du hast ja, das meinte ich eben mit diesen zwei Problemen, du hast einmal das Problem der Planwirtschaft, die nicht funktioniert. Das andere ist, du hast ein politisches Problem, weil du natürlich einen Diktator hast oder eine Partei, die diktatorisch regiert, die ein bestimmtes Bild von einem besseren Menschen hat und alles unternehmen wird, um den Menschen dazu zu bringen, dieses Bild zu erfüllen oder diesem Bild zu entsprechen. Und das ist halt Tyrannei. Das geht gar nicht anders. Also diese Art des besseren Menschen machen, das funktioniert nicht. Was wir jetzt noch diskutieren könnten, ist, wie kann man denn den Menschen Mensch sein lassen und trotzdem die Wirtschaft an den Kandare nehmen?
Ja, aber ich wollte noch ein, also siehst mal, wie Che Guevara wirkt.
Ja,
stimmt, ja. Es gibt noch einen zweiten wirklich grandiosen Haken an der ganzen Geschichte, dargestellt in einem wirklich lächerlichen Beispiel. Du kannst halt Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht in einer Organisation tun. Du brauchst Vielfalt und du musst Regeln haben, wie du aus diesem, ich sag mal, immer bestehenden Gegensatzpaar herauskommst, mit festen Regeln. Und dazu zählt zum Beispiel, was ja bisher auch ganz wunderbar funktioniert hat, über 70 Jahre lang immerhin, also wie man streiken darf und wie man aussperren darf und nach welchen Regeln man wie viel Verhandlungsrunden bis wann und wohin und so weiter führen muss. Mhm. Das regelt einen unauflösbaren Konflikt. Und wir müssen einfach akzeptieren, es gibt Konflikte, die kann man nicht lösen. Also da kann man jeder Ausgleich so sagen, ach, es wird alles gut, ist Kaffeekränzchen und dummes Zeug. Also das war...
Und hiermit ergeht der Aufruf, organisiert euch in Gewerkschaften, Leute.
Ja, organisiert euch in Gewerkschaften und geht auch in die Arbeitgeberverbände natürlich. Klar, wenn ihr junge Unternehmer seid, dann müsst ihr das tun. Weil es ist sinnvoll, Konflikte auf, ich sag mal, Verbandsebene auszutragen und nicht im Betrieb.
Ja, also ja, vor allen Dingen geregelt, ne? Also geregelte.
Ja, es gibt keine Toten.
Genau.
So, eben. Und früher hätte es Tote gegeben, weil die Leute Angst hatten, nicht zu überleben. Und das ist damit erledigt. Das gibt es nicht. Und die Gewerkschaft sagt, ich will 10% mehr Lohn, und am Schluss sagen sie, okay, wir sind mit 7,5 zufrieden. Alles gut.
Ja.
Weil die Arbeitgeber haben gesagt, ihr kriegt 5%.
Da gab's doch mal diesen Satz. Wie ging denn der Satz? Politik. Politik ist die, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das war so, Politik ist das geregelte von Lösen von Konflikten in Gesellschaften.
Konfliktmanagement. Oder ja, ist Konfliktmanagement.
Und letztendlich ist das ja dann
Ralf Dahrendorf, also so. Der Mann ist lange tot, hat in London gelehrt, ein Liberaler, und der hat geschrieben, Vater aus Utopia. Da kann man es lesen und das ist genau richtig.
Ja. Der Guevara ist aufgearbeitet, im Westen zumindest, ne? Also Es gibt jetzt nicht mehr irgendwie so eine Totalverklärung. Wie ist denn das in Mittel- und Südamerika?
Da ist er auf jeden Fall noch Teil der ich sag mal aktiven Gesellschaft. Da ist er halt Teil davon. Er ist integriert in die Geschichte Mittel- und Südamerikas und damit gibt es Denkmäler, damit gibt es öffentliches Erinnern an den Mann. Mhm. Aber dann bin ich jetzt etwas überfragt. Also ob das jetzt noch so, ich sag mal, rein glorifizierend ist oder nicht, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also auf Kuba mag es noch ein bisschen anders sein.
Man kann Matthias von Hellfeld überfragen und ihr könnt Matthias von Hellfeld auch überfragen, denn ihr werdet Matthias von Hellfeld auf einer Bühne sehen. Wann genau, wo genau, warum genau?
Ja, warum genau, das kann ich dir nicht sagen.
Also, sie zwingen ihn mit Geld.
Na, also jedenfalls, wir werden eine Stunde History live aufzeichnen am 20. Oktober in der Universitätsaula der Uni zu Gießen. 19 Uhr ist der Beginn und ihr seid natürlich alle herzlich willkommen, uns zuzugucken. Und ich würde auch mich sehr freuen, wenn mal einer aus der Vrindt-Gemeinde die Hand hebt und sagt, ich bin einer von euch, der immer diesen Geschichtsunterricht anhört.
Eintritt frei, muss man vielleicht
sagen. Eintritt ist frei, genau. Und der Deutschlandfunk möchte gerne, dass man sich anmeldet. Deswegen sage ich jetzt mal die Anmeldeadresse. Relativ simpel, anmeldung.deutschlandradio.de.
Tun wir in die Shownotes, kann dann jeder schön klicken, genau.
Genau, und dann kann man sich da anmelden. Ich bin aber sicher, dass man auch dann reinkommt, wenn man sich nicht anmeldet. Also wir werden da keinen aussperren. Und das Thema sage ich auch noch, es geht um Erich Mielke. Erich Mielke wurde am 1. November 1957 Chef des Ministeriums für Staatssicherheit. Und wir reden über Erich Mielke und die Stasi im Alltag der Bürger der DDR. Weil das können diejenigen, die sich im Westen getummelt haben, überhaupt nicht verstehen, wie das ist, wenn eine, ich sag mal, Überwachungs- und Kontrollbehörde deinen Alltag tatsächlich bestimmt.
Dabei hat er doch alle geliebt, alle Menschen hat er doch geliebt. Ja, alle.
Genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Sendung, passende Ausgabe, jetzt haben wir es, eine Stunde History zu Che Guevara, die findet ihr auf DLF Nova am 10. Oktober 2022.
Wer redet, ist nicht tot.